kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Wir sind nach wie vor auf dem Private Banking Kongress in München. Ich freue mich, der Kongress tanzt. Hier am Tische Audiodeskription für unsere Zuhörer. Malte Dreher sitzt hier am Tisch, ist zu Mittag. Und bei mir am Tisch ist ein gern gesehener, wertvoller Gast. Daniel Kehrbach ist zurück. Herzlich willkommen, Herr Kehrbach.
Hallo, Hermes. Freut mich, hier zu sein und guten Appetit an die Kollegen. Ja.
Wir haben heute Großes vor, Herr Kehrbach. Erstens, bei unserem letzten Gespräch haben Sie die Corona-Pandemie prognostiziert. Sie erinnern sich? Und wir erwarten heute mindestens genau das Gleiche. Sie können jetzt direkt sagen, was Sie für uns im Gepäck haben, welche Dinge, die wir überhaupt nicht sehen, eintreten werden. Oder wir erarbeiten uns das im Gespräch, wie Sie wollen.
Ja, ich möchte natürlich nicht nochmal den gleichen positiven Fehler machen in dem Sinne und nochmal etwas vorhersagen, was sich in dieser Form dann wirklich auch bewahrheitet hat. Aber ich denke, wir haben sicherlich ganz große geopolitische Themen. Eines, was man sicherlich auf der Agenda haben muss, ist Taiwan. Ich glaube, dass da die Uhren gestellt sind, dass sich hier etwas ergeben wird. Das andere große Thema ist, dass es nochmal einen riesigen politischen Umschwung geben wird in der Gesamtwelt. Stichwort Trump, da können wir sicherlich auch noch tiefer einsteigen. Ansonsten, glaube ich, ist das ganz, ganz große Thema für die Kapitalmärkte aktuell die Zins- und Inflationsrate, ja, die wirklich alle bewegt und, glaube ich, den gesamten Kapitalmarkt noch fester in den Griff bekommen wird, als es bis anhin schon gewesen ist.
Großartig. Und damit sind die Überschriften eigentlich schon gesetzt. Ich möchte Sie einladen, am Anfang aber mal was zu erzählen über Ihr aktuelles Haus, über die Bayern Invest. Ist Ihr Maschinenraum größer geworden? Er ist sicherlich institutioneller. Ich habe auch schon im Vorgespräch kurz gefragt, wie viel liquides, diskretionäres Vermögen muss ich mitbringen, um bei Ihnen ein individuelles Mandat zu bekommen. Erzählen Sie doch mal.
Kann ich gern machen, ja. Also Bayern Invest ist, sag mal, ein institutionelles Haus. Wir sind mit knapp 90 Milliarden von der Größe, ja, unter den Top 10 in Deutschland. Haben, was die Struktur betrifft, im Grunde genommen eine breite Mischung aus Pensionskassen, Versicherungen, aber auch sehr viel Stiftungen, die ein oder andere Familie. Aber eben bei uns geht das natürlich im Grunde erst im 20-Millionen-Bereich plus los. Das heißt, jetzt klassisches Private Banking wird man bei uns nicht finden, aber eben Family Office Management machen wir natürlich gerne, ob das jetzt als KVG-Verwaltungsstruktur ist, ob das als Spezialfondsstruktur ist oder was wir natürlich auch gern machen, Luxemburger Strukturen, teilweise im Publimusfondsbereich, um unsere Kunden zu unterstützen. Wir sind ein Haus, was in der Breite traditionell stark geworden ist im Fixed-Income-Bereich. Da sind wir groß geworden vor über 30 Jahren, haben aber in den letzten Jahren jetzt unter meiner Leitung einmal den Aktienbereich verstärkt ausgebaut, sind da auch produktseitig dabei, einiges voranzubringen, haben den Bereich Multi-Asset ausgebaut. Eben, da war ich ja auch mit einem gewissen Pfad sehr erfolgreich unterwegs in der Vergangenheit. Den werden wir natürlich auch voranbringen. Plus, sagen wir mal, die ein oder andere Nischenthematik. Also wir sind sehr stark im Nachrangbereich, im High-Yield-Bereich, im klassischen Corporate-Bereich, aber eben auch vor allem bei Global Fixed Income eine Stärke, die wir schon seit 30 Jahren bei uns im Haus haben mit europäischen Bonds und globalen Bonds. Ja.
Gibt es denn zu Ihrem Maschinenraum oder von Ihrem Maschinenraum eine Verlinkung zu Investmentbanking-Tätigkeiten der Landesbank, die dann auch im Bereich Research oder Handel stattfinden?
Wir sind in der Form eigentlich gänzlich frei. Ich meine, die die Landesbank an sich hat gewisse, sagen wir mal, Research-Funktionalitäten, da tauschen wir uns aus. Also sagen wir mal, der Leiter Research ist mit uns bestens vernetzt und wir sind da mit Dr. Jürgen Michels auch in sehr, sehr engen Austausch, schätzen das auch sehr, gerade seine Volkswirtschaftsmeinung, wo wir uns, sagen wir mal, über die letzten Jahre immer enger aneinander, sagen wir mal, gebunden haben, sind mittlerweile auch so weit, dass wir da mittlerweile im wöchentlichen Austausch sind, was die Research-Meinungen der Bank betrifft. Aber wir sind natürlich als Haus gänzlich frei in unserer Entscheidungsfindung, aber hören uns natürlich immer sehr, sehr gern an und nutzen auch immer sehr, sehr gern die Landesbank und ihr Research als Diskussionspartner. Ja.
Gibt es Flaggschiff-Fonds, die man als Investor kennen sollte, die typisch für ihren Maschinenraum sind, ja, und die als Baustein in unterschiedliche Portfolios passen?
Ja, also da gibt's ein paar. Also ich sag mal, das, ich sag mal, mit Abstand erfolgreichste Produkt ist unser sogenannter Buy and Invest Renten Europa Fonds. Ein Produkt, was über 1, 3, 10 Jahre mittlerweile die Ranglisten überall auf Platz 1 anführt. Auch jetzt von Lipper, Morningstar, Euromoney, wie sie alle heißen, auch alle Awards gewonnen hat. Also das ist sicherlich, ich sag mal, der Nummer 1 Renten Europa Baustein, den man sich wünschen kann, der auch performancemäßig sehr, sehr gut unterwegs ist. Zweites Produkt, sicherlich nennenswert, ist unser globaler Aktienklimaschutzfonds. Der ist sicherlich auch weitgehend bekannt. Auch ein Produkt, was sich mittlerweile über Jahre hinweg etabliert hat und auch eine gewisse Größe mittlerweile hat und auch verschiedenste Awards gewonnen hat. Ansonsten gibt es darüber hinaus natürlich noch viele andere Bausteinprodukte und dann natürlich auch neu jetzt die Stärkung unserer Multi-Asset-Seite und der verschiedenen Rentenseiten im Subbereich eben Nachrang Corporate Credits High Yield. Ja.
Okay, und da wir schon das Thema Asien angesprochen haben, ich darf Audiodeskription für unsere Zuhörer Mario Timpanaro an unserem Tisch begrüßen, der auch gerade zu Mittag ist. Morgen sprechen wir beide auch über Asien. Ich freue mich drauf. Die aktuelle Stimmungslage an Kapitalmärkten kommt ja sozusagen aus einem sehr guten Jahr 2023. Da wurde schon vorweggenommen, dass Zinsen sinken werden. Es gab eine massive Konzentration im Aktienbereich, die auch die Performance geliefert hat. Auch die Indizes haben sich nochmal massiv konzentriert. Und wenn wir so als roten Faden für diesen Kongress und für die Gespräche, die ich in diesem Kongress führen möchte, mal so das aktive Management und die bewusste Entscheidung, ein Portfolio unabhängiger von Benchmark-Gewichtungen aufzustellen, beleuchten. Was ist Ihre Beobachtung aus dem ersten Quartal? Also war es jetzt schon richtig, sich sozusagen von der Abhängigkeit dieser großen amerikanischen, der Mag 7, zu emanzipieren, vielleicht sich auch von den Granolas in Europa zu emanzipieren und sich breiter aufzustellen, sich neue Nischen zu suchen?
Ich bin ja per se ein sehr, sehr großer Freund von Wachstumsaktien. Auch schon im letzten Jahr gewesen, im Jahr davor. Man sollte halt eins nicht vergessen, am Ende entwickeln sich Aktien so, wie sich ihre Gewinne entwickeln. Und ob wir jetzt Magnificent 7 in den USA, Magnificent 5 in Europa mit ASM und Co. haben, am Ende sind das große Aktien, die Gewinne abliefern müssen, die Gewinnwachstum abliefern müssen und sich dementsprechend dann in gewisse Richtungen entwickeln. Wenn sie das nicht tun, wird es schwierig und herausfordernd. Haben wir jetzt gesehen, Tesla, schwierig, heute mal ganz frisch und ein paar Zahlen mit den Order-Eingängen von ASML, ja, auch nicht mehr ganz so ideal. Ja. Also da kehrt dann der eine oder andere zurück und überlegt, ist es vielleicht wieder mal der Schweinezyklus, der uns einholt, so wie wir das früher alle kannten aus der Halbleiterindustrie. Also von daher, ich wäre vorsichtig zu sagen, ja, das sind die Aktien, die man unbedingt haben muss. Es gibt sicherlich ein paar davon, die sind weiterhin interessant. Und man muss festhalten, wir hatten ja einen Einbruch 2022. Ja? Und das heißt, wenn man schaut, wo sich die großen Indizes entwickelt haben, zu dem, wo sie herkommen, dann haben wir natürlich einen gewissen Aufholungseffekt gehabt in 23, der sich jetzt auch in 24 zum Teil fortgesetzt hat. Aber bewertungsseitig sind die jetzt nicht weit rausgeschossen. Also nicht so, dass wir jetzt über, ich sag mal, TMT-Bubble-Territorium aus 2000 sprechen können. Also da haben wir definitiv noch ein bisschen einen Weg zu gehen, wenn das so wäre. Aber eben die Spreu trennt sich vom Weizen. Also das heißt, man kann die nicht mehr als Gruppe an sich nehmen. Ich denke, der Pfad, Wachstumsaktien oder auf Wachstumsaktien zu setzen, macht Sinn. Weiterhin bin ich auch ein großer Befürworter, aber es geht absolut nach wie vor jetzt umso mehr um Einzeltitelselektionen.
Wo fangen denn Wachstumsaktien an? Also wenn ich meine Portfolios so durchmesse und ich komme jetzt gerade wieder aus 3 Tagen Datentunnel für die kommenden Quartalsgespräche, da reicht es sozusagen das durchschnittliche Umsatzwachstum der Unternehmen von 4-8%. Und ich habe mich immer gefragt, je nach Stil des Portfolios, ob das denn wirklich ein Wachstumsportfolio sein soll. Oder ob man sich schon, wie ich gerade eben so als These in die Mitte des Tisches geworfen habe, man sich schon entfernt hat von der Abhängigkeit von den großen Wachstumsunternehmen, um sich breiter aufzustellen, weil man glaubt, Value reüssiert jetzt wieder. Was macht für Sie denn eine echte, gute, stabile Wachstumsaktie aus?
Ja, also ich meine, 3-6% Wachstum ist für mich keine Wachstumsaktie. Also da muss schon mehr kommen. Also da sollte man schon, ich sage mal, gerade in den USA irgendwo Aktien haben, die im zweistelligen Bereich, idealerweise von der Umsatzseite und dann natürlich durch Operating Leverage auf der Gewinnseite durchschnittlich wachsen können. Weil, wie Sie gesagt haben, Value hatte es schwer. Aber warum hat es Value schwer? Weil natürlich da die Gewinne nicht gesprudelt sind. Und Value ist ja erfahrungsgemäß normalerweise auch sehr financial-lastig, war herausfordernd. Jetzt, sag mal, durch die Zinsveränderungsseite und die Zinsstrukturkurvenveränderungen sind auch Financials in gewisser Form zurück. Ja, war ja auch eine vernünftige Performance der Financials im letzten Jahr. Auch dieses Jahr gar nicht so schlecht, wenn man sich Banken im Großen anschaut. Also am Ende, man kann sagen, Stil hin oder her, am Ende geht es darum, wo habe ich das beste potenzielle Gewinnwachstum? Und ich sag mal so, dadurch, dass ich ja ein großer Freund davon bin, dass wir uns weiterhin in einem, sag mal, Niedrig-Wachstums-GDP-Umfeld bewegen werden, machen für mich Wachstumsaktien einfach Sinn, weil ich sehe, dass die weiterhin Wachstumspotenziale erschließen können und dann eben durch ihre säkulären Trends Möglichkeiten haben, auch Gewinnwachstum in Form dann auch von erhöhtem Dividendenwachstum und oder gesunden Bilanzen abzuliefern. Ne?
Auch ein kleiner Gruß aus meiner Datenküche. Es gab aus meiner Sicht keine Korrelation zwischen der Konzentration in diesen großen Aktien und der erzielten Performance, aber sehr wohl zum Wachstum und zur Bewertung. Teure Aktien waren erfolgreich, auch in Europa. Und ich habe so ein bisschen, das sage ich jetzt sehr laienhaft, das Gefühl gehabt, dass man eben Unternehmen sucht und wertschätzt, die sich aus dieser säkularen Stagnation in Europa herausbewegen und trotzdem trotz dieses sehr, sehr schwachen strukturellen Wachstums dagegen stemmen und auch in den USA, die natürlich die guten konjunkturellen Überraschungen, die wir im ersten Quartal dort gesehen haben, mitnehmen konnten. Wie ist Ihre Beobachtung dazu? Also was ist jetzt sozusagen ein Treiber in den nächsten Monaten, um, ich sag mal so, aus der Deckung der Benchmark heraus rauszutreten und Outperformance zu erzielen?
Also ich bin ja ein großer Freund davon, überhaupt generell aus der Deckung der Benchmark herauszutreten, weil bei mir sind, sag mal, alle Portfolien auch schon immer im Multi-Asset-Bereich sehr, sehr aktiv gesteuert. Also eine Benchmark ist für mich nur eine Orientierungsgröße, die mir zeigt, wo wahrscheinlich, nachdem, wie wir es ermittelt haben, sich die Peer-Group wahrscheinlich bewegen wird. Ansonsten geht es immer darum, aktive Positionen zu nehmen. Und Fakt ist ja auch, dass diese großen Aktien, die Sie angesprochen haben, gerade in Europa oder machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ein DAX, der im ersten Quartal halt knappe 10% läuft und ein MDAX irgendwo, der leicht im Minus ist, gibt ja ein gewisses Signal. Und wenn man sich dann die Struktur anschaut, warum sind diese größeren besser gelaufen? Weil sie international anders angebunden sind, machen ihre Umsätze in USA, Umsätze in Asien. Das ist ja der Hauptgrund. Weil am Ende muss man ja festhalten und feststellen, in Europa sieht's schlecht aus. Es geht uns einfach nicht gut in Europa. Ja. Wir haben ökonomisch Probleme, wir haben sanktionsbedingte Themen auf dem Tisch. Es geht einfach nicht gut aus. Und die Kapitalmärkte ziehen aber zum Glück mit, weil in den USA sieht es besser aus, den Konsumenten geht es besser als gedacht, noch mit dem großen Fragezeichen. Und deswegen ziehen eben gerade die großen Werte mit dem Gesamtkontextmarkt mit und das hilft. Deswegen sind ja auch Unternehmen wie ASML oder Total oder SAP mit am Laufen. Zum einen natürlich der Tech-Bias, hilft ja auch ein bisschen künstliche Intelligenz jetzt noch ein bisschen nach und zum anderen natürlich die internationale Aufstellung.
Also was toll ist, ist, dass Sie das ja alles sehr vernetzt betrachten und auch schon säkulare Trends angesprochen haben. Die Wachstumsschwäche in Europa ist für mich verbunden mit dem Risiko, dass die Inflation doch relativ schnell wieder zurückkommen kann, auch wenn wir sie jetzt quasi totschrumpfen. Aber mit Blick auf unseren Zugriff auf Rohstoffe, auf Arbeitskräfte, auf Energie, machen wir uns ja doch sehr, sehr anfällig dafür, dass wir dann doch irgendwann wieder durch geopolitische Ereignisse oder sonstige Dinge, auch Abhängigkeiten von Lieferketten von China, das machen die Amerikaner vielleicht besser als sie, den Ball spiele ich Ihnen gleich zu, aber dass wir in Europa weiterhin sehr anfällig sind für Inflationsrisiken, vielleicht stärker als die USA, auch weil wir mit Migration anders umgehen. Die Migration in den USA hat zwar jetzt dafür gesorgt, dass da Arbeitsplätze entstehen und dass die Leute, die zuwandern, offenbar in einem vernünftigen Maße in Lohn und Brot kommen, und dort das Wachstum mit anschieben und auch wieder Inflation erzeugen. Mhm. Aber bei uns schaffen wir das in dieser Form nicht. Was ist also die Perspektive für Europa in diesem Kontext mit Blick auf die Inflation?
Ja, also ich meine, Wir haben ja ein kleines positives Beispiel, das wäre die Schweiz. Die Schweiz hat ja bereits 25 Basispunkte gesenkt und das liegt natürlich auch daran, dass die Inflation hier zurückgekommen ist, einige Monate ja schon unter den 2% ist, liegt aber auch am Warenkorb in der Schweiz, der sich ein bisschen, ich sag mal, schneller positiv entwickelt hat. Gleiche Effekte haben wir aber auch in Europa, die sich Stück für Stück durchsetzen. Ich meine, ich weiß, was Sie meinen, durch die gestiegenen Energiepreise, wo ich aber nach wie vor glaube, da war mein Credo für das Jahr Bandbreite 70 bis 90, dementsprechend sage ich, sind wir eher oben, wir werden eher zurückkommen, weil niemand kann und will eine Eskalation im Nahen Osten. Und im Übrigen, das wäre für die gesamte Welt nicht gut. Ja. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Energiepreise wieder zurückkommen. Heißt aber nicht, dass wir ein bisschen ein Aufflammen der Inflationsseite sehen werden. Aber die Inflation an sich wird rückläufig sein, weil wir sehen es, die Lohnabschlüsse sind sicherlich höher, aber sind moderater als gedacht. Und die Lohnkosten an sich, von dem, was wir zahlentechnisch sehen, kommen zurück. Das heißt, wir sehen ausreichend Indizien, die uns bestärken, dass die Inflation zurückkommt. Jetzt ist sie schnell genug Richtung 2 oder nicht? Da waren wir auch sehr, sehr skeptisch, weil mein Credo war am Jahresanfang, Zinssenkungen ja in diesem Jahr, gegen zweites Halbjahr, aber zögerlich. Was habe ich damit gemeint? Der Markt war ja bei teilweise 150 Bips Erwartung einer Zinssenkung für USA. Ich habe damals schon gesagt, maximal 2 bis 3, weil Inflation immer wieder aufkeimen würde. Dementsprechend gilt es, das zu beobachten. Und das andere Thema ist, was Sie richtig gesagt haben, wettbewerbsseitig ist Europa unter Druck. Ich meine, wir wissen mittlerweile, dass wir energiepolitisch auch Probleme haben. Ja, die Automobilindustrie hat uns das ja offen und transparent gezeigt. Die klassische Materialindustrie zeigt das ja auch, dass teilweise Stromkosten in Deutschland doppelt so hoch sind, angerechnet auf das, was wir in USA oder teilweise in China sehen. Das heißt, wir haben hier einen Wettbewerbsnachteil. Und das wirkt nach. Jetzt ist das große Glück natürlich, dass an sich die Produktion zurückfällt, ja, dass die gesamte Industrie an sich rückläufig ist. Dementsprechend braucht man weniger Strom. Aber wenn wir natürlich hier ein Aufflammen sehen würden der Industrieproduktion und Tätigkeit, dann wäre das immer mit der Problematik, dass wir das zu viel, viel höheren Energiekosten umsetzen müssten. Ja. Und das wird wahrscheinlich insofern nicht passieren. Also führt es zu Verlagerungen. Und dafür ist natürlich im Moment USA mit all diesen Fördergeldern als Standort irre attraktiv. China macht das ja auch, fairerweise. Also sprich, in der Welt gibt es genug Orte, wo man günstige Energie und Fördergelder bekommt. Dementsprechend findet eine Verlagerung statt.
Aber zu dem Preis der hohen Verschuldung in den USA. Und die ist in den letzten Jahren und in diesem Jahr zu hoch gewesen. Und bevor wir einen Abgesang auf Europa starten, lassen Sie uns die USA kritisch beleuchten. Vielleicht eingangs kurz die Frage, wie hoch ist aktuell in Ihrem Aktienportfolio im Standardmodell der USA-Anteil?
Also in dem klassischen, konservativen Multi-Asset-Risikoprofil ist das bei ungefähr 12-13%, in einem ausgewogenen bei knapp 25-26%. Also schon signifikant, also nicht ganz klein. Ne?
Der Anteil amerikanischer Aktien?
Der Anteil amerikanischer Aktien.
Von 100% Aktien.
Von Multi-Asset.
Genau, also genau. Nee, von 100% Aktien.
Ach so, nee, also wenn Sie es auch rein auf ein 100% Aktienportfolio hochskalieren, dann ist das mittlerweile ja gut bei 65%. Also da ist es schon sehr, sehr viel. Ja. Ich habe jetzt von einem Multi-Asset-Portfolio-Kontext gesprochen, also gemischten Mandaten, wo man auch Renten und andere Alternative wiederfindet. Ja.
Okay, also wir sind relativ nah so an der MSCI World.
Genau, ist ein Tick drüber, also MSCI ist die 60. Wir sind so bei 65, also einen Tick drüber sind wir da schon. Mhm. Ja, genau.
Und was passieren kann, ist ja, die Frage geht an Sie, dass die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, die Sie ja schon ganz gut kennen, darüber debattieren, dass die Haushaltsdisziplin wieder in den Vordergrund gerückt werden muss, dass sicherlich zulasten Europas bestimmte Ausgaben oder Unterstützung gesenkt werden müssen, aber dass vor allen Dingen die ganzen Förderprogramme in den USA nicht verlängert werden. Und das hat ja durchaus Rückenwind erzeugt. Das kann ja negative Implikationen haben. Und wir haben letztes Jahr mal bei den 10-jährigen Treasuries drüber gesprochen, dass das für den Anleihenmarkt in den USA und für die Verschuldung schon sehr schmerzhaft ist, wenn die mal über 5% steigen. Das war aber, vielleicht teilen Sie die Beobachtung, an den Tagen, als die Chinesen als weiche geopolitische Waffe ihre Treasuries massenweise auf den Markt geworfen haben und damit genau erreicht haben, was sie wollten.
Ja, ja. Ja, vielleicht eines noch. Also meine Verschuldung USA sind wir jetzt bei 128%
ja.
Als Faktum. Das ist herausfordernd, weil da ist eine interessante Studie, kam da kürzlich raus. Man hatte ja gehofft, dass es 150 Basispunkte Zinssenkungen gäbe. Dann wären übrigens die Zinszahlungen der US-Regierung für das eine analysierte Jahr bei 1200 Milliarden gelegen. Wenn es die nicht gibt, reden wir über 1600 Milliarden. Also wir reden über 400 Milliarden mehr an Zinszahlungen.
Ja.
Das ist nicht wenig.
Ja.
Also es macht schon ein bisschen was aus. Da muss man schon ein paar Emissionen mehr machen, um praktisch sich hier zu refinanzieren. Also Verschuldung ist ein Problem und wird in der Folge, egal welcher Präsident gewählt wird, wird in der Folge dazu führen, dass es fiskalisch nicht mehr ganz diese Boom-Szenarien geben wird wie bis anhin, sondern man muss da von dem Gaspedal runtergehen. Und das heißt natürlich auch, dass es hier nicht mehr diesen wachstumsunterstützenden Treiber gibt. Das heißt, wenn die Zinsen auch auf einem gewissen Niveau verharren, und wie gesagt, ich habe ja nur, sag mal, 2-3 Senkungen bei mir in den Karten, dann heißt es, das Zinsniveau bleibt ein bisschen höher, als man denkt. Man muss fiskalisch vom Gaspedal runter und das wird natürlich auch die ein oder andere ökonomische Auswirkung haben. Das heißt, viele Leute gehen ja jetzt davon aus, wir gehen von einem Soft-Landing in ein No-Landing, also Boom-Szenario, kann ich mir in diesen Voraussetzungen überhaupt nicht vorstellen.
Mhm.
Also macht für mich im Moment in dem Umfeld gar keinen Sinn. Ich glaube eher, dass wenn wir glücklich sind, laufen wir mit diesem Soft-Landing-Szenario weiter und müssen aufpassen, dass wir nicht zum Schluss doch noch irgendwo in ein Hard-Landing-Szenario hineinlaufen, was im Moment jetzt nicht danach aussieht, aber ich glaube, mit diesem Soft-Landing-Szenario können wir sehr zufrieden sein, von allen Beteiligten her.
Das heißt, dass wir jetzt erstmal in Europa auf Frau Lagarde blicken und einfordern und hoffen, dass sie wirklich als erste die Zinsen senkt, was ja untypisch wäre für die Rolle der EZB. Trauen Sie ihr das zu?
Also die EZB hat es noch nie gemacht, aber wir hatten tatsächlich schon mal einmal in der Historie, das haben wir nachgeschaut, den Fall, das war damals zu Zeiten der Bundesbank, dass die Bundesbank sich vor die FED gestellt hat. Also möglich ist es schon, also eben... Vielleicht kann man es ja den Deutschen mal nachmachen, so wie es die Deutschen früher vorgemacht haben. Also ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit, dass die EZB sich vor die FED stellt. Ob es jetzt wirklich der Juni-Schritt ist, werden wir sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, im Sommer, dass wir den ersten Schritt seitens der EZB sehen. Und dann wird sich zeigen, wie die Inflationsraten in der Zwischenzeit sich entwickeln, ob die FED sich dann auch mit dazu stellt. Ich meine, Biden hat ja sehr konfident gesagt in der Pressemitteilung kürzlich, Juli wird es werden. Woher das weiß, weiß ich nicht. Aber fand ich noch spannend, weil de facto hat man immer zu Trump gesagt, Mensch, der redet über Dinge, die er gar nicht beeinflussen kann.
Ja.
Jetzt hat Biden das selbst mal getan. Also ja, muss man ein bisschen aufpassen. Ne?
Vielleicht, das war auf jeden Fall ein kurioser Moment. Wie groß ist das Risiko, dass wir durch die Zinsschritte, die wir jetzt alle erwarten und auch einfordern, enttäuscht werden? Also es ist ja im Prinzip schon im ersten Quartal eine Riesenenttäuschung entstanden, weil unsere Zinsszenarien da völlig andere waren vor 3 Monaten.
Ja. Der Kapitalmarkt neigt ja immer dazu, zu überziehen. Also am Anfang hatten wir viel zu viele Zinserwartungen, Senkungen von 150, 160 Bips. Jetzt pendeln wir genau in die andere Richtung. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, es gibt gar keine Senkungen mehr. Vielleicht gibt es sogar Erhöhungen. Ich glaube, das ist auch wieder zu weit gegriffen. Eben deswegen glaube ich, eben das Basisszenario, mit dem ich eher rechne, sind eben diese 2-3 Senkungen in Europa und USA. Eben, die sollten irgendwo mal in Europa Richtung Sommer kommen. USA sollte dann auch irgendwann kommen. Ich glaube, dieser Pfad, der wird sich fortsetzen. Weil am Ende sieht man auch, der Arbeitsmarkt beginnt sich langsam abzukühlen. Auch das konjunkturelle Umfeld ist okay, aber auch nicht super, super stark. Also da tut sich ja auch einiges verändern. Wir sehen die Delinquency, also die Ausfallquoten auf der Kreditkartenseite schießen durch die Decke in USA. Also es gibt so ein paar Indikatoren, die uns schon zeigen, es wird ein schwierigeres Fahrwasser. Also daher, glaube ich, sollte man sich mal auf dieses Basisszenario weiterhin einstellen. Heißt aber nicht, dass der Markt jetzt, wenn noch ein paar Inflationszahlen höher kommen, im Mai nicht nochmal sagt, boah, Senkungen, nee, Erhöhungen, das kann durchaus auch nochmal ein Thema werden. Ne?
Aber um den Link dann nochmal zu Ihrem Aktienportfolio herzustellen, das ist ja dann extrem zinssensitiv, wenn Sie so hohe Wachstumserwartungen haben und dann müssten Sie ja eventuell nach 2022 gegenüber Ihren Kunden Erklärungsbedarf gehabt haben und der könnte dann wieder entstehen. Und ich weiß jetzt zumindest aus der Privatkunden- und Family Office-Seite, dass diese Erklärungen manchmal nicht so einfach sind, weil der Vermögensverwalter quasi zusieht, wie ein Szenario aufgeht, aber er das Vermögen nicht davor schützt.
Ja.
Was ist Ihr Weg? Sie sitzen es aus und gehen davon aus, dass robustes Wachstum sich dann doch irgendwann wieder am Markt durchsetzt?
Naja, ich sag mal so, wir brauchen ja kein großes Wachstum. Für diese Wachstumswerte in Bayers, den ich fahre, reicht ja schon ein normales, durchschnittliches, unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Dann können diese Titel, die sich an anderen säkulären Trends bewegen, weiterhin wachsen und ihre Karten voll ausspielen. Die haben, wie Sie richtig sagen, in 22 haben die ordentlich verloren, in 23 haben sie mehr als das teilweise wieder gut gemacht, in 24 jetzt ein Tick besser. Ich glaube halt auch, man muss das Portfolio weiter verändern. Also ich bin zum Beispiel mittlerweile dabei, mich aufzuwärmen für Small Midcaps. Ja, weil ich sehe, dass, weil Sie gesagt haben, Zinssensitivität, viele dieser Titel haben extrem stark gelitten, haben underperformed und sind bei vielen Investoren von der Agenda verschwunden. Jetzt muss man dazu sagen, viele Small Midcaps haben aber durchaus gesündere Bilanzen, als man denkt. Und natürlich ist Leverage ein Thema, aber das sollte auch in vielen Bereichen schon so weit gepreist sein, dass die Existenz an sich nicht gefährdet ist. Zumindest für die, die man auf der Einzelaktienseite sieht und handeln und kaufen könnte. Dementsprechend würde ich hier auch dazu anraten, gerade Richtung Sommer, wenn dann auch diese Zinsthematik dann sich verfestigt und wir dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Klarheit bekommen, dann auch mal wieder den Bereich Small Midcaps hinzuzufügen und im Portfolio aufzubauen.
Das ist ja im Prinzip ein Element für diesen Imperativ, ja, jetzt nach dieser großen Dominanz, dieser Riesenaktien, müssen wir das Feld weiter bestellen und ein bisschen mehr in die Breite gehen. Small Midcaps sind ein Baustein. Und Sie sagten auch schon, das hat jetzt bislang, wir haben bislang in diesem Segment seit Jahresanfang noch nicht viel verpasst.
Ja.
Drücken wir es so aus?
Genau.
Und haben damit jetzt einen guten Einstieg?
Ja.
Welche anderen Felder kommen denn in Betracht? Kann man sich wieder auf Zahnräder und Schornsteine in Europa berufen? Mehr Konjunktur, mehr Industrie, Produktion oder Basiskonsum? Sie haben Finanztitel angesprochen. Es gibt da immer so eine Schwarz-Weiß-Haltung bei, ich sage mal, kognitiv denkenden Maschinenräumen. Entweder hat man Banken oder man hat sie nicht.
Ja.
Wie sieht es da bei Ihnen aus?
Also ich sage mal so, wenn man financial-seitig sich engagiert, bin ich ein großer Fan, auf der Bond-Seite sich zu engagieren. Also ich finde, dass man gerade im Nachrang-Anreihenbereich für die Risiken, die man da eingeht, ja, je nachdem, wo man sich bewegt, im Investment-Grade-Nachrang 6%, 7%, 8%, wenn man da ein bisschen runtergeht, die Klaviatur teilweise zweistellig, wird man für die Risiken, die man eingeht, entschädigt. Kann auch ein sehr, sehr breites, gut diversifiziertes Portfolio anlegen, wo auch mal der ein oder andere Default gegebenenfalls verkraftet werden kann. Also das ist sicherlich ein Thema, würde ich mir anschauen, würde ich beimischen. Ich bin kein großer Freund von High Yields, weil ich glaube, dass es da noch eine größere Welle an Defaults bevorsteht. Bin aber ein großer Freund von Investment Grade Credit. Bonds im Dreifach B-Bereich, Unternehmensanleihen, sind einfach im Moment weiterhin attraktiv, auch wenn die Spreads unter Median mittlerweile notieren. Haben wir eben hier einmal das positive Zinsänderungsrisiko, was ja dann irgendwo nach dem Sommer hoffentlich sich materialisieren sollte. Und natürlich auch noch weiteres Spread-Einigungspotenzial in einem Soft-Landing, wo die Wirtschaft hoffentlich konjunkturell in diesem, sagen wir mal, geringeren Wachstums-, aber ruhigeren Wachstumsfahrwasser bleibt. Das ist sicherlich spannend. Dann Midcaps, wenn gerade sich die Zinsseite ein bisschen auflöst. Ab Sommer könnte das ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Bisher nichts verpasst, umso besser, aber sollte auch die Watchlist drauf, ist ganz klares Thema. Und was mir auch mittlerweile wieder gefällt, wo ich vertieft reinschaue, ist Private Debt, Private Credit.
Ja.
Denn wir hatten hier eine recht starke Konsolidierung, wissen Sie selber, Immobilienmärkte sehr, sehr herausfordernd, viele mussten hier teilweise Portfolien aufgeben, verkaufen. Und da haben sich mittlerweile Preisniveaus in gewissen Bereichen ergeben, wo ich klar jetzt auch sage, guckt da mal rein, wo wir auch mit für Investoren mittlerweile die eine oder andere Opportunität versuchen, bereits jetzt schon an Bord zu holen. Und ich glaube, da kommen noch ein paar mehr. Ja, weil da wird es noch viele geben, die in den nächsten, sagen wir mal, 6 bis 18 Monaten in der Restrukturierungswelle münden werden, wo es durchaus Opportunitäten gibt, wo man ja dann teilweise jetzt, was wir kürzlich hatten, ein Projekt 40% Abschlag zum Marktpreis. Das sind interessante Opportunitäten, da muss man reinschauen. Darüber hinaus bleibt sicherlich Infrastruktur ein Thema, ganz klar. Da wird weiterhin sehr, sehr viel Geld reingepumpt, gerade in Europa. Emerging Market ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist das nicht uninteressant, dass Wirtschaftswachstum sich auch in China beginnt ein bisschen aufzuhellen. Der Immobilienmarkt hat viel verarbeitet, dem Konsument hat viel verarbeitet, die Bewertung ist attraktiv, also da sollte man ein Auge drauf werfen, aber immer wahrscheinlich besser auf der Bond-Seite in der Breite, denn eben das Thema Taiwan ist schon so ein bisschen am Köcheln. Wir wissen es einfach nicht, ja? Und das könnte durchaus etwas sein, wo man dann ja vielleicht leider Gottes auch mal negativ überrascht wird. Ich hoffe es nicht, weil das wäre für alle schlecht, aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was man auf der Agenda behalten muss. Ja?
Herr Kirbach, das war die gleiche Formulierung, die Sie damals mit einer globalen Pandemie angebracht haben. Also jetzt haben wir, glaube ich, unseren Punkt. Lassen Sie uns an der Stelle mal weiterreden, weil das ja wirklich neben dem Zinsen der Elefant im Raum ist, Geopolitik. Und ich glaube, in der langfristigen strategischen Betrachtung von Großvermögen auch unterrepräsentiert diskutiert wird.
Ja.
Und auch so ein bisschen vereinfacht. Lassen Sie mich mal einfach anfangen. Wenn Sie eine Abrisskante zwischen dem globalen Süden und dem globalen Westen zeichnen und sehen, wie Konflikte entstehen, eine Seite eskaliert plötzlich und dann kommt das Narrativ, naja, wir haben das Recht dazu, weil wir schon lange irgendwie ungerecht von der anderen Seite behandelt worden sind. Und dann haben Sie da eine völlig diffuse Diskussion. Und gleichzeitig kann man beobachten, dass die Anwendung dieser weichen geopolitischen Waffen, wir haben schon den Verkauf von amerikanischen Schulden durch die Chinesen beschrieben, der American Chips Act und die Handhabung oder die Behandlung von amerikanischen Mitarbeitern in der chinesischen Chipsindustrie. Das sind alles harte Eingriffe. Und wir sitzen jetzt hier in Europa. Wir sind irgendwo so dazwischen den Stühlen. Wir wollen mit allen gerne Handel machen. Wir wollen zu allen nett sein. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen auch anderen gerne erzählen, was moralisch richtig und was falsch ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wir müssen ja irgendwie damit umgehen, dass es in dieser bipolaren oder multipolaren Welt auch ein industrielles Auseinanderdriften gibt. Ich sage jetzt mal das Thema De-Dollarisierung. Das ist sicherlich nichts, was übernächste Woche abgeschlossen ist. Aber es ist ein Prozess, der geht jetzt wahrscheinlich über die nächsten 2 Dekaden. Und dann gibt es vielleicht viele Staaten, die ihre Rohstoffe nicht mehr in Dollar bezahlen, sondern in Yuan. Und dann auch mit Yuan, die sie vereinnahmen, in China Industrie kaufen oder Produktionsstandorte kaufen oder was auch immer. Wie kann man das denn als in Europa sitzender großer Maschinenraum handhaben? Wie kann man auch die Intransparenz bei den Lieferketten der globalen Unternehmen mit ihrer Abhängigkeit von China betrachten? Ich versuche auch über die Daten, die ich bekomme, transparent zu machen, wo was passiert. Aber wir können sehen, wie welche Industriekonzerne ihren Müll trennen. Wir können aber nicht sehen, welche Lieferkettenanteile in China hängen bei globalen Konzernen. Und da tappen wir alle völlig im Dunkeln. Das halte ich für ein großes Risiko. Wie gehen Sie in Ihrem Maschinenraum damit um?
Das ist eine super spannende Frage, die auch final gar nicht einfach zu lösen ist. Also ich meine, wir selber arbeiten ja auch mit Daten von MSCI auf der ESG-Seite, um solche Sachen praktisch zu begleiten. Wir arbeiten aber auch mit Engagement-Partnern wie BMO zum Beispiel, die uns in verschiedenen Themen unterstützen. Aber Fakt ist natürlich, in verschiedenen Bereichen haben Sie immer ein Restrisiko, was Sie bereit sein müssen zu tragen, weil Sie es nicht final einschätzen können. Und ich kenne niemanden, der in der Lage ist, diese Details auch wirklich sauber on detail aufgearbeitet zu haben, um mit denen dann auch wirklich zu 100% ethisch, moralisch richtig umzugehen, wenn das überhaupt möglich ist. Das ist ja eh so eine ganz andere Frage, die vielleicht schon ein bisschen in den esoterischen Bereich hineingeht. Aber ich glaube, wichtig ist halt, man muss halt verstehen, dass, genau wie Sie es gesagt haben, dass es eine multipolare Welt gibt. Ja, dass sich die BRICS zusammenschließen, dass die Zulauf haben, ja, dass die größer werden, dass die mächtiger werden und dass die natürlich auch sagen, wenn wir Zulauf haben, wenn wir größer und mächtiger werden, dann möchten wir uns als eigener Block etablieren. Und dazu gehört, eigene Handelsräume zu schaffen, eigene Währungsräume zu schaffen, eigene Vergünstigungen zu schaffen, eigenen Austausch zu haben. Also das sind alles Dinge, die auf verschiedensten Ebenen, ob das mit Wissensaustausch, Währungsaustausch, Güteraustausch stattfindet, der voranschreitet und der ist für uns in Europa zunehmend schwieriger macht, weil wir uns leider Gottes auch in gewissen Segmenten dann beginnen zu isolieren. Das heißt, wir laufen einem Partner hinterher, eben den Amerikanern, die aber, sollte Donald Trump an die Macht kommen, uns ganz klar spiegeln werden, wir werden euch nicht helfen. Ja. Ihr seid für euch selber verantwortlich und diese Verantwortung nehmen wir nicht wahr. Das Hinterherlaufen muss aufhören. Wir müssen unsere eigene Außenpolitik machen, aber bitte auch eine Außenpolitik im Sinne der Menschen, im Sinne des Vergrößerns des Wohlstandes, weil was wir im Moment machen, ist schwierig. Ja? Wir tun uns da in vielen Bereichen keinen Gefallen. Aber ich glaube, da hat man zumindest hier und da gute Ansatzpunkte, aber man muss es dann auch machen. Ja?
Das heißt, übersetzt, wir kaufen künftig Rüstungsaktien, Kernkraftaktien in Europa und andere Dinge. Nein, aber
darf ich ganz kurz, Sie sagen es ja richtig, ich meine, wenn Sie jetzt nach Frankreich fahren, wir haben, sagen wir, mit dem einen oder anderen institutionellen französischen Kunden zu tun, der sagt zu uns genau das. Atomkraft ist für uns okay.
Ja.
Wir verankern das in sämtlichen Anlagerichtlinien. Wir wollen das, sagen diese Kunden dort. Ja, also für die ist Atomkraft, was für uns nicht ist, ist für die ein ganz klares Ja. Für die ist auch Rüstung okay. Also das ist auch bei denen in den Anlagerichtlinien verankert. Wahrscheinlich müssen wir uns da mal hinterfragen und überlegen, okay, was ist denn auch für uns in dem Sinne okay?
Das ist genau der Punkt. Ich meine, Sie haben mit viel mehr institutionellen Anlegern zu tun als vielleicht damals in der Privatbank. Und Sie kennen all diese Diskussionen und werden wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass der Diskussionsstrang da noch nicht beendet ist. Das heißt, bei der Frage, was wir als nachhaltig anerkennen, werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal an vielen Stellen verändern müssen, was die Energiegewinnung und auch die Frage, wie wird Demokratie verteidigt, was sind gute, was sind böse Waffen, auch nochmal finden müssen. Wie ist Ihre Einschätzung? Nehmen Sie von der ESG-Seite denn wahr, dass man sich da öffnet? Oder gibt es jetzt in Europa oder in Ihrem Kundenkreis, je nach Land dann offenbar, feste Strukturen, die erstmal so niedergelegt sind und nach denen wird angelegt? Ich stelle auch fest, es ist an verschiedenen Stellen natürlich vollkommen verpönt, die Atomkraft als, ich sag mal, gute Energiequelle ins Spiel zu bringen. Es ist verpönt, Waffen in Portfolios ins Spiel zu bringen, wo es vielleicht wirklich darum geht, sich als Demokratie zu verteidigen. Wie ist da Ihre Beobachtung?
Also wir sehen, dass einige Investoren halten es da wie wir recht pragmatisch. Das heißt, Nachhaltigkeit ist weiterhin klar im Fokus und wir bespielen auch die Nachhaltigkeit und haben dementsprechend in den normativen Ausschlüssen weiterhin Waffen, Atomkraft und andere Dinge ausgeschlossen. Wir sehen aber auch, dass es Investoren gibt, die sagen, ja, wir hinterfragen das, weil wir auch sehen, dass teilweise die Franzosen oder teilweise die EU das Thema ja auch ganz anders mittlerweile bespielen und sagen, ja, Atomkraft scheint ja europäisch salonfähig geworden zu sein. Ne? Die Franzosen investieren da rein und dementsprechend sehen wir auch, dass der eine oder andere Kunde sagt, naja, das muss wieder zurück auf die Agenda. Das ist dann auch eine heiße Diskussion, aber eben der eine oder andere entscheidet sich dann auch bewusst dafür, während man dazu sagen muss, das sehen Sie auch bei den Angeboten im Nachhaltigkeitsbereich, wir haben noch vor 2 Jahren über Artikel 9 Fonds gesprochen. Da sind sehr, 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 sehr viele verschwunden. Mittlerweile sind das eher Artikel 8 Fonds und viele mittlerweile sind auf Artikel 7, also auch hier verändert sich ja auch einiges. Also ich glaube, da ist, sag mal, der finale Weg noch nicht fertig, da gibt es noch viel Veränderung und noch viel Diskussion, aber ich glaube, am Ende wird man irgendwo einen pragmatischen Weg finden müssen, wie man irgendwie alles in Einklang bringt. Und da gehören natürlich auch Diskussionen zu Atomkraft, zu Verteidigungsausgaben und anderen Dingen dazu.
Wenn Sie schon jetzt zweimal ein Taiwan-Szenario angesprochen haben und ich finde das alles andere als naiv, das ganz klar zu adressieren, was ist denn dann eine mögliche Reaktion? Was ist die Kettenreaktion? Ist ein Taiwan-Konflikt kann ja auch völlig ohne Waffen stattfinden. Wir haben ein Seeembargo, wir haben in der Folge vielleicht Sanktionen gegen China. Wir schneiden uns selber von den Lieferketten mit China ab.
Ja.
Versuchen das am Anfang mal ein bisschen weicher, dass wir nicht so sehr Schaden nehmen. Wir haben ja aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gelernt. Dann müssen wir es doch verschärfen. Was machen wir dann? Was machen wir mit Aktienquoten? Welche Industrien brauchen wir dann? Welche brauchen wir gar nicht?
Ja, also wie Sie gesagt haben, es ist also das geht mit einem Embargo, weil anlanden kann man ja aufgrund der Wetterbedingungen eh nicht so einfach. Das ist ja auch wetterbedingt in Taiwan nicht so einfach. Aber der Punkt ist natürlich der Großteil der Halbleiterindustrie würde dann praktisch seinen Empfänger nicht mehr erreichen. Das heißt, die könnten das zwar produzieren, aber das kommt dann nicht zu uns, das kommt dann nicht zu den Amerikanern. Und eine Selbstversorgung haben wir noch nicht. Deswegen gibt es ja diesen Chips Act, weil die Amerikaner wissen natürlich schon, die Gefahr ist omnipräsent. Deswegen versuchen sie, Halbleiterfabriken hochzuziehen. Wir Europäer machen das bedingt mit, müssten eigentlich viel mehr machen. Die Konsequenz wäre natürlich, dass der gesamte Tech-Bereich würde massivst leiden, weil im ganzen Hardware-Bereich ohne diese Chips können sie keine Mobiltelefone einfach mehr produzieren, sie können keine PCs produzieren, Industrieanlagen sind nicht mehr produzierbar, Automobile sind nicht mehr einfach produzierbar. Das heißt, die Welt würde ziemlich schnell zu einem gewissen Stillstand kommen. Und das wäre natürlich aktienmarktseitig eine Katastrophe. Ja, weil dann wären die guten Magnificent 7 und 5, die wären dann alle massivst unter Druck, ja, weil ASML verkauft dann sicherlich so schnell keine Maschinen mehr nach Taiwan. Das würde eine massive Korrektur an den Aktienmärkten mit sich bringen. Wohl wissend aber, dass auch die Chinesen das ja nicht wollen, weil auch die hängen ja an diesem gesamten Wirtschaftskreislauf global auch mit dran. Deswegen bin ich da noch guter Dinge, dass man da auch andere Wege findet und das eben nicht zu diesem Äußersten kommt, weil das wäre eine massive Korrektur und das wäre auch ein massives Einbrechen der Weltwirtschaft.
Da wir hier schon so schön fantasieren, ich finde das wirklich sehr wichtig und richtig, dass wir das tun. Glauben Sie, dass der Angriff des Iran auf Israel im Wissen von Peking stattgefunden hat?
Das weiß ich nicht, aber was natürlich interessant ist, ist, wenn man praktisch
die... Was glauben Sie?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich will da auch nicht spekulieren. Was man halt weiß, ist, dass interessanterweise der Iran ja einen Tag vorher über verschiedene Kanäle telegrafiert hat, dass er das tut. Also es entweckt den Eindruck bei mir, dass Israel vielleicht mit der zuvor stattfindenden Handlung den Bogen überspannt hat, dann musste es irgendwo eine Art Ausgleichsaktion geben. Die hat es jetzt gegeben und zumindest die Energiemärkte geben mir ein Signal jetzt, wo der Ölpreis wieder korrigiert, dass Ruhe einkehrt. Ich hoffe, das passiert dann auch. Das wäre für alle Beteiligten das Beste. Fakt ist aber auch, ohne China geht gar nichts mehr. Weder in der Ukraine noch im Mittleren Osten. China ist mittlerweile ganz klar der zweite Pol zu den USA. Ohne die wird es nicht funktionieren. Man muss sie abholen, man braucht sie überall an Bord, man muss sie überzeugen. Ohne die geht es einfach nicht. Ja. Und ich glaube, das muss man akzeptieren. Und ich glaube, der ein oder andere hat es noch nicht akzeptiert. Dann wird es aber Zeit, dass er das akzeptiert.
Ja, und umgekehrt, je mehr amerikanische Kräfte gebunden oder vorgehalten werden müssen an verschiedenen Konfliktpolen, desto besser ist es für eine freundschaftliche und warme Umarmung Taiwans, die irgendwann erfolgen könnte. Und dann werden wir mal sehen, wie wir die auslegen. Also ich folge Ihrer Argumentation und glaube tatsächlich, dass das, dass es da eine Aktion geben wird. Und wenn man mit Menschen spricht, die da vor Ort sind, sagen die innerhalb der nächsten 4-5 Jahre sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Also darüber können wir nur spekulieren. Genauso meine Frage gerade eben zum Thema Peking und Teheran. Reine Spekulation, aber es wäre völlig naiv, darüber nicht zu sprechen. Und ich glaube, wir müssen für solche Fälle auch Szenarien bereithalten, wie wir damit umgehen.
Genau, deswegen noch eins, bleiben Sie bei Gold. Das ist eine unserer aktiven Beimischungsempfehlungen, die wir dieses Jahr nochmal im Februar verstärkt haben. Ist sicherlich ein Gegenpol, der nicht verkehrt ist und weiterhin Portfoliobestand haben sollte von der Hinsicht. Ja.
Weil die Zentralbanken, die sich an der Dedollarisierung beteiligen wollen, Gold für ihre Zentralbanken kaufen?
Absolut. Also ja. Sie sehen ja, die Bestände in Russland sind massivst am Steigen gewesen. Wir sehen das bei allen BRICS-Staaten, wir sehen das bei China. Also hier sind es zum einen die Zentralbanken, aber am Ende, Sie wissen ja selber, Gold bringt keine Rendite und nichts. Es ist eine Ersatzwährung. Und je nachdem, was sie am Währungsmarkt tut oder auch geopolitisch tut, ist es nicht verkehrt, sich davon etwas ins Portfolio zu legen. Dementsprechend, ich bleibe da dabei, habe das auch immer, wenn dann aktiv bewirtschaftet, ist für mich aber ein Bestandteil, der ins Portfolio gehört.
Gibt es aus Ihrer Sicht andere Anlageklassen, andere Beimischungen, die Sinn machen aktuell?
Ja, also ich sag mal, wenn wir im alternativen Bereich sind, neben Gold, wie gesagt, Private Credit, Private Debt sollte man sich mal wieder anschauen. Da gibt es interessante Sachen. Infrastruktur ist eine Beimischung, die wir haben. Ansonsten bin ich, was Private Equity betrifft, noch ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um abzuarbeiten, was wir die letzten Jahre da aufgebaut haben, was auch ja refinanzierungsseitig und leverage-seitig ein bisschen herausfordernd sein und bleiben wird. Nee, darüber hinaus ganz klar, bleiben Sie bei Investment Grade Credits auf der klassischen Bond-Seite, Europa und USA. Haben Sie einen gewissen Wachstumsbias mit gesunden Aktien, die wirklich gute, gesunde Bilanzen und Gewinnwachstum mit sich bringen, dann sind Sie schon mal gut aufgehoben und dementsprechend auch immer einen gewissen Kassabestand aktuell vorhalten, weil der Markt ist schon ziemlich warm gelaufen in verschiedenen Segmenten. Da macht es durchaus Sinn, mal ein bisschen die Kassabestände entweder höher zu fahren, wenn man noch keine hat, oder eben, wenn man sie hat, erstmal trocken zu halten und zu gucken, was sich über die Sommermonate ergibt.
Das habe ich schon öfter heute gehört und der Meinung scheinen Sie auch zu sein. Das heißt, es gibt vielleicht gar keinen so handfesten realökonomischen Grund, aber eine Korrektur können wir durchaus sehen. Und dann kann ja der Schlag eines Schmetterlingflügels der irrationale Grund sein für eine Korrektur.
Absolut, das können sich ja ganz viele Dinge daraus ergeben. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir sind auf sehr tolle Niveaus gelaufen. Die Bewertungen sind angespannt, die Gewinne ja sind teilweise positiv revidiert. Wir hatten ja als Anfang gesagt, Gewinnwachstum USA 8-10, Europa irgendwo 6-8. Das wird sich wahrscheinlich knapp materialisieren, aber wir haben ja auch diese gut 10% am Aktienmarkt auch schon gesehen. Weitere, ich sag mal, Bewertungsausweitungen, da tun wir uns schwer, gerade nach dem letzten Jahr. Und der Markt ist anfällig für eine Korrektur. Also ich habe das jetzt auch kürzlich genutzt, letzte Woche, um ein bisschen mal Gold zu rebalancen, mal ein paar von den Gewinnen mitzunehmen, aber trotzdem die Übergewichtungsposition fortzuführen. Schwellenländer Corporate Credits Anleihen habe ich ein bisschen zurückgefahren, Aktien ein bisschen rebalanced. Und was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist, nach wie vor sind derivative Absicherungsstrukturen, Put-Option, Laufzeit in den Dezember hinein interessant. Was die Vol betrifft, geben ein bisschen Konvexität ins Portfolio, sollte man sich auch anschauen, ist eine interessante kleine Beimischungsidee, die man sich mal anschauen sollte.
Wenn Sie das machen, machen Sie das mit externen Investmentbanken, machen Sie das über das eigene Haus?
Das kommt immer auf die Größe drauf an. Also für die Kunden, wo es möglich ist, immer die liquiden Derivateprodukte, die am Markt gehandelt sind. Bei dem einen oder anderen großen Institutionellen, der im Milliardenbereich ist, da kommt mich gar nicht umhin, mit einer Investmentbank mir etwas Taylor zu schnüren. Aber für den klassischen Private Banking Kunden gibt es genug Liquidität an den Derivatemärkten, um sich, sag mal, eine Put-Option Dezember 5% aus dem Geld mal genauer anzuschauen. Ne?
Wunderbar. Und mit diesen Einblicken haben wir nicht so direkt wie beim letzten Mal, aber schon ziemlich klar eingegrenzt, was Ihr Szenario ist, was uns dann wieder ins Gespräch bringt. Haben Sie letzte Gedanken für Zuhörer, die sich mit der Frage in der strategischen Asset Allocation beschäftigen, was Wachstumsraten und künftige Performance-Erwartungen für die andere Klasse Aktien und Anleihen betreffen? Weil ich glaube, dass die Zinsveränderungen, die wir da gesehen haben, auch die Zinserwartungen, die wir jetzt gerade wieder einpreisen oder auch wieder auspreisen, je nachdem, da schon große Auswirkungen haben.
Ja, also ich habe, weil Sie mich ja im Vorhinein mal gewarnt haben, dass Sie diese Frage vielleicht stellen können, habe ich mal unser Prognosemodell heute Morgen nochmal schnell angeworfen, um nochmal zu gucken, was wir so auf dem 5-Jahres-Horizont erwarten. Also Kasse sind wir bei 2-2,5% in der 5-Jahres-Erwartung, Euro-Staatsanleihen bei 3,3 für den S-Allocator, Treasuries bei 3,9 im 5-Jahres-Horizont, Euro-Corporates 3,7. Euro High Yield 4,5, weswegen es auch keinen Sinn macht, aktuell in dem Bereich groß investiert zu sein. Aktienwelt bleiben wir bei knapp 6,5. Von daher ist es durchaus sinnvoll, auch Aktien eine gewisse Gewichtung beizubehalten. Immobilien schwieriger, wenn wir hochkommen, 3, aber eigentlich Tick weniger, wenn man ehrlich ist, oder? Infrastruktur und andere Alternative eher 8, ja, je nachdem, wo man sich bewegt, Greenfield, Brownfield. Also von daher, das sind so die groben Annahmen, die aus unserem Modell mit unseren Szenarioerwartungen aktuell rauskommen. Ne?
Wunderbar. Und ich glaube, so wie ich Ihr Aktienportfolio zu verstehen glaube, dass Sie die durchschnittliche Erwartung von 6,5% da schon deutlich übertreffen dürften.
Hoffen wir es mal. Ja. Schön wäre es, so wie immer.
Dabei wünsche ich Ihnen gutes Händchen. Herr Kerbach, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich freue mich, dass wir das, wenn wir das bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Gutes Händchen. Spätestens, wenn Ihr Szenario eingetreten ist, müssen wir nochmal sprechen.
Das machen wir. Danke, Hermes. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja.
Dankeschön. Danke.